Da stellt sich eben dann das Problem mit dem Wiederanlagerisiko. Mhm. Also man kann eben auch, wenn man jetzt die Gewinne realisiert, nur zum aktuellen Zinsniveau wiederum investieren. Und das aktuelle Zinsniveau ist sehr negativ.
Hallo und willkommen zum heutigen Mindset Money Workout. Ich habe heute eine Spezialeinheit für dich. Wir schauen uns an, was es mit Niedrigzins und Anleihenhöchstpreisen auf sich hat. Ich bin Birgit und begleite dich auf deinem Weg zur erfolgreichen Geldanlage mit klugen Entscheidungen. Die Entwicklung der Anleihenmärkte in den letzten Jahren lässt bei manchen die Sorgenfalten aufkommen. Was ich meine? Hier ein paar Beispiele. Zeitweise notiert die 10-jährige italienische Anleihe mit einer geringeren Rendite von rund 1,5% als eine 10-jährige amerikanische Anleihe. Verkürzt könnte man sagen, Investoren sehen ein höheres Risiko bei amerikanischen Anleihen als bei italienischen. Ein weiteres Beispiel: Im September 2017 emittierte die Republik Österreich eine 100-jährige Anleihe mit einem Coupon von gerade mal 2,1%. Der Kurs dieser Anleihe hat sich seit ihrer Ausgabe im September 2017 mehr als verdoppelt. Im Vergleichszeitraum sind die Erträge für ATX und DAX negativ. Bei allem Heimatstolz drängt sich die Frage auf: Stimmt da etwas mit der Risikoeinstufung nicht? Für die Schweiz und Deutschland sind die Renditen über alle Laufzeiten weitgehend negativ. Berücksichtigt man die Inflation, so ergibt das für die 10-jährige Bundesanleihe einen realen Nettoverlust von rund 2-2,3%, je nach angenommener Inflationsrate. Also Geld leihen und am Ende der Laufzeit weniger zurückbekommen, als man hergeborgt hat? Und das freiwillig? Nichts anderes erwartet uns am klassischen Sparbuch. Angesichts der Nullzinspolitik ist unser Sparschwein auf Abspeckkur. Denn unsere Einlagen verlieren laufend an Wert. Bleibt das so? Machen Anleihen angesichts der hohen Kurse und der niedrigen Coupons für Privatanleger überhaupt Sinn? Welches Risiko steckt in diesem Mix? Antworten auf diese Fragen gibt dir gleich der Anlageexperte Gerald Siegmund. Ihn habe ich in seinem Büro besucht und mit ihm über aktuelle und zukünftige Entwicklungen gesprochen. Also nicht wundern, es wird gleich ein wenig hallen. Aber viel wichtiger, der Inhalt sitzt. Legen wir los.
Ich melde mich heute aus der FEM Investment AG. Hier sitze ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer Gerald Siegmund. Gerald berät Stiftungen, Banken und Unternehmen in deren Eigenveranlagung und strategischen Ausrichtung bei Zinsen und Währungen. Er ist auch in internationalen Gremien vertreten. Hallo Gerald, es freut mich, heute hier bei dir zu sein.
Hallo Birgit, mich freut es, über dieses spannende Thema mit dir zu diskutieren. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe in den 90er Jahren in Banken begonnen zu arbeiten und war hauptsächlich im Zinsbereich tätig. Und zu der damaligen Zeit hatten wir natürlich ganz andere Zinssätze, wie wir sie heute haben.
Ja, Gerald, du steigst gleich direkt ins Thema rein. Das freut mich. Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, dass du dich mal vorstellen kannst. Du hast schon erwähnt, du kommst aus den Banken. Was treibt dich heute an? Wo steckt deine Motivation?
Meine Motivation steckt darin, einerseits den potenziellen Investoren und den Kunden hier eine Finanzbildung und auch eine gewisse finanztechnische Ausbildung zu ermöglichen, da dies leider in Österreich sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Ich unterrichte bei der Wiener Börseakademie seit mehr als 15 Jahren und gerade die Wiener Börseakademie ist hier Vorreiter in der Finanzbildung. Nein, weil Finanzbildung einfach wichtig ist.
Ja, das Anliegen in Bezug auf Financial Literacy teilen wir ganz eindeutig und daher heute ein Beitrag zum Thema Zinsmarkt und Anleihensegment. Gerald, in meinem Eingangsstatement habe ich bereits das aktuelle Börsenumfeld ein bisschen umrissen. Wenn man sich den Bund Future, also den Stimmungsindikator des deutschen Anleihenmarktes anschaut, dann hat er im August kurz vor der 180er-Marke gedreht. Es zeigt sich, dass Länder und Unternehmen, die weit ab von einem AAA-Rating sind, also Unternehmen und Länder mit einer geringen Bonität, auch die sich zu Diskontsätzen also sehr, sehr günstig finanzieren können. Was steckt hinter dieser aktuellen Entwicklung?
Ich möchte noch kurz Bezug nehmen auf dein Eingangsstatement, wo du erwähnt hast, dass die amerikanischen Zinsen und die italienischen Zinsen, dass die italienischen Zinsen weniger bezahlen als die amerikanischen Zinsen. Und das hängt damit zusammen, dass im Zuge der Finanzkrise 2008 weltweit die geldpolitische Lockerung der Zentralbanken einfach hier Zinssenkungen durchgeführt haben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das führt aber in weiterer Folge dazu, dass die Banken jetzt für die Sparbücher, was du auch erwähnt hast, für täglich fällige Sparanlagen de facto keine Zinsen mehr zahlen. Was man aber bedenken muss, dass hier Amerika und Italien aufgrund der Eurozone unterschiedliche Zinskurven haben. Und der Coupon, besser gesagt der Zinsertrag, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Die eine Komponente ist die Zinskurve, also die Eurozinsen oder vergleichbar die Dollarzinsen und der Kreditaufschlag. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass ich hier, dass auch die Kreditaufschläge massiv zurückgegangen sind. Ich kann mich noch erinnern, das war damals ein Thema, dass Spanien und Italien im 10-jährigen Bondbereich über 6% Zinsen bezahlt haben. Und es hier zur Diskussion kam, können sich diese Länder diese Kreditaufschläge oder diese Refinanzierungskosten überhaupt leisten. Jetzt sind wir bei 1,2-1,3% im 10-jährigen Bereich, was damals sicher nicht zu erwarten war. Das ist in dem Bereich bei den Anleihezinsen aktuell kein oder mit einem erhöhten Risiko ein geringer Ertrag zu erwirtschaften ist. Und speziell das Sparbuch, wenn man hier dann noch die Inflation mit einberechnet, de facto eine Entwertung des Sparers ergibt. Du hast auch angesprochen den Bund Future. Der Bund Future ist ein Instrument, wo ich mich gegen steigende oder fallende Zinsen absichern kann und speziell für den 10-jährigen Bereich. Und wir haben im August Höchststände gesehen, aber hoffentlich, und das hoffe ich doch, dass hier doch eine gewisse Beruhigung jetzt eintreten wird. Auch die 100-jährige Anleihe, die von der Republik Österreich emittiert worden ist, mit einem fixen Coupon von 2,1%, hat im August einen Höchststand von über 200% erreicht. Das bedeutet, dass sich eine Anleihe, eine klassische Anleihe, mehr als verdoppelt hat in dieser kurzen Laufzeit, in einer Laufzeit von 2 Jahren.
Du hast jetzt total viel schon angesprochen, ich möchte gerne auf ein paar Punkte eingehen. Beispielsweise den Bund Future. Warum ist der so hochgegangen und wie erklärst du den Rückgang seit August?
Der Bund Future ist deswegen so hochgegangen, weil einfach die Zinsentwicklung und die Zinskurve noch tiefer in den negativen Bereich abgerutscht ist. Es hat sich aber Gott sei Dank, weil ich einfach, in Wirklichkeit brauchen wir Zinsen, aber was wir in Wirklichkeit am meisten brauchen, ist Inflation. Aber die Inflation tritt leider nicht ein. Aber nichtsdestotrotz haben wir von diesen Höchstständen beim Bund Future, eben wir waren bei knapp 180 im August, stehen wir heute bei etwas unter 170. Und es dürfte so aussehen, dass hier die 10-jährigen Zinsen langsam hoffentlich dann doch wieder in den positiven Bereich kommen werden.
Okay. Also zusammenfassend geht es einmal darum, dass man sich sehr wohl die einzelnen Länder, Zinskurven und Währungsaspekte getrennt voneinander anschaut und da weniger in den Vergleich zieht. Zugleich haben wir aber die Situation, dass auch unter Berücksichtigung dieser unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr ein enges Band haben an den Renditen. Alle liegen relativ knapp beisammen.
Das hängt eben auch damals mit der Entscheidung der Notenbank zusammen, speziell von der EZB, mit dem Quantitative Easing, dass hier auch langfristige Anleihen gekauft worden sind, um hier die langen Zinsen günstiger zu machen, sprich nahe zum Null zu bringen. Aber aufgrund dieses erhöhten Ankaufprogramms auch die Kreditaufschläge gesunken sind und deswegen auch in Wertpapieren, die über keine erstklassige Bonität verfügen, hier die Renditen massiv zurückgegangen sind.
Also die Liquidität praktisch, die am Markt war, hat einfach dazu geführt, dass die Renditen alle in...
Absolut, noch tiefer geworden sind.
Das Spannende ist ja, dass so bisherige Regeln scheint ein bisschen, dass sie ihre Gültigkeit verloren haben. Denn bisher war es so, dass Unternehmen sich bei beginnendem Wirtschaftszyklus sehr günstig finanzieren konnten und mit dem Anstieg ihrer Verschuldung die Investoren dann auch einen höheren Ertrag, also eine höhere Rendite eingefordert haben. Wenn man sich Unternehmensanleihen derzeit anschaut, dann ist trotz eines höheren Verschuldungsgrades die Rendite weiterhin niedrig.
Das sehe ich auch sehr problematisch und das sehe ich speziell problematisch auch für Pensionskassen und Vorsorgekassen, die hier einen Großteil ihres Vermögens in Fixed Income, sprich in Anleihen investieren und hier in Unternehmensanleihen investieren mussten, weil eben hier der Anleihenprozentsatz ein hohes Maß der Veranlagung ausmacht. Wenn jetzt aber die Notenbanken hier die erhöhte Liquidität in den Markt bringen, weil sie selbst Anleihen kaufen, geht der Credit Spread zurück und dadurch werden die Erträge dieser Anleihen immer geringer.
Okay. Schauen wir uns an, wir haben jetzt ein bisschen gesehen, wie wir zu diesen durchaus besonderen Umständen gerade am Anleihenmarkt kommen. Was das denn für Anleger und Anlegerinnen bedeutet? Wer bisher Staatsanleihen beispielsweise hatte, hat sich ja durchaus durch erstaunliche Erträge in den letzten Jahren erfreuen können. Ich habe schon genannt das Beispiel der 100-jährigen österreichischen Anleihe, die einen höheren jährlichen Ertrag erwirtschaftet hat als DAX und ATX im Vergleichszeitraum. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da eine Anleihe, die deutlich über 100 notiert, möglicherweise eine Laufzeit hat noch die 100-jährige Anleihe sehr lang, ja, aber es gibt auch 10-jährige. Soll ich diesen Kursgewinn realisieren? Soll ich aus den Anleihen aussteigen oder macht es Sinn, hier noch drinnen zu bleiben? Was ist deine Marktsicht?
Da stellt sich eben dann das Problem mit dem Wiederanlagerisiko. Mhm. Also man kann eben auch, wenn man jetzt die Gewinne realisiert, nur zum aktuellen Zinsniveau wiederum investieren. Und das aktuelle Zinsniveau ist sehr negativ. Aus diesem Grund hat auch die Wiener Börseakademie begonnen vor 1,5 Jahren mit einem neuen Seminar mit dem Schwerpunkt auf Dividenden von Aktien aufmerksam zu machen. Mhm. Es gibt sehr klassische Aktien in der Hinsicht, dass ich sage, Aktien mit einer geringen Volatilität, sprich mit einer geringen Schwankungsbreite, wie zum Beispiel eine Post AG, die aber doch Dividenden, sprich Ausschüttungen einmal im Jahr von 5-6% bezahlen. Und das ist meines Erachtens, wenn man sich vergleicht, hier in Anleihen zu investieren mit einer geringen Bonität, wo ich aber trotzdem einen sehr geringen Ertrag generieren kann, eine gute Alternative, hier in Aktien zu investieren.
Ganz kurz zusammenfasse, wenn ich Investor bin in Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko, dann wäre es durchaus möglich zu sagen, okay, man realisiert den Kursgewinn und geht stattdessen
in konservative Aktien.
Genau.
Okay. Die eine hohe Ausschüttung haben und hier über Jahre, und es gibt Aktien, die sind in meinem eigenen Index ausgewiesen, in dem Aristocrats, die zahlen in den letzten 25 Jahren je immer eine Dividende. Und das sind Aktien, die auch in der Zukunft wahrscheinlich eine Dividende zahlen werden.
Okay. Und was ist mit Anleihen AAA, also Staatsanleihen?
Staatsanleihen? Das Problem, was wir selbst haben, wir haben einen eigenen Fonds, wo wir 50% des investierten Volumens zumindest in Doppel-A-Wertpapiere investieren müssen. Und es ist durch die Bank durch, speziell bei den europäischen Staatsanleihen, wenn ich im Euro brauche, habe ich dort negative Renditen. Mhm. Und wenn man dann denkt, einerseits habe ich eine negative Rendite, dann habe ich noch eine Depotgebühr, dann habe ich noch Kauf- und Verkaufsspesen und dann habe ich noch die Inflation, dann bleibt wirklich wenig übrig.
Okay, also als Sicherheitspuffer halten oder sagst du eher Abstand nehmen?
Natürlich der Vorteil an Staatsanleihen, auch wenn sie jetzt eine negative Rendite haben, ist die hohe Liquidität. Das bedeutet, ich kann sie jederzeit verkaufen und habe hier Möglichkeiten, mit dieser Liquidität wieder in anderen Möglichkeiten oder Opportunities zu investieren. Auf der anderen Seite würde ich dann vielleicht eher in ein Sparbuch dann investieren, weil bei dem Sparbuch habe ich ebenfalls die Liquidität. Und dadurch, dass es auch eine OGH-Entscheidung gibt, dass bei Privatkunden hier kein negativer Zinssatz aktuell angeboten werden darf, ist es hier wahrscheinlich besser, wenn ich rein auf die Liquidität schaue, hier in ein Sparbuch zu investieren.
Okay, super. Ja, was ist, wenn ich bisher die Entwicklung am Anleihenmarkt eher zugesehen habe und bisher nicht investiert war? Also wer jetzt auf den Markt einsteigen möchte, wie wir schon besprochen haben, ist eigentlich mit negativer Verzinsung konfrontiert. Also rund 0,2 bei den 10-jährigen Bundesanleihen. Und auch Kurse laufender Anleihen sind eigentlich auf Endlaufzeit negativ verzinst mit den hohen Kursniveaus derzeit. Neue Unternehmensanleihen haben eben diesen geringen Ertrag und ein unbestimmtes Risiko. Die Frage ist, nach Kostensteuern und Inflation bleibt mir aktuell nichts. Soll ich dennoch Neuinvestitionen in Anleihen tätigen oder gibt es da eher die Alternative, eben in Dividenden zu gehen, Dividendentitel?
Ich würde eher in Dividenden gehen bei Aktien, denn der Ertrag und das Ertragsrisikoprofil bei Unternehmensanleihen, auch mit schlechter Bonität, ist meines Erachtens zurzeit nicht gegeben, dass ich hier dementsprechend auch entlohnt werde für dieses Risiko.
Also du siehst, aufgrund der Liquidität ist einfach deine Verzerrung des Risikosegments und daher die Asset oder diese Teilsegmente Unternehmensanleihen auf jeden Fall wenig interessant. Okay, spannend. Ich habe da noch eine Spezialfrage von einer Hörerin. Die Julia hat uns geschrieben, soll man Anleihen behalten, die jährliche Ausschüttungen abwerfen, vielleicht höher als die derzeitlichen Coupons bei Anleihen, aber dennoch eine negative Marktentwicklung aufweisen? Was tun?
Es kommt darauf an, in welcher steuerlichen Situation ich bin. Innerhalb eines Kalenderjahres kann man Verluste von Wertpapieren, sprich Aktien oder Anleihen, gegenrechnen, wenn man es im gleichen Wirtschaftsjahr verkauft. Wenn ich hier die Dividende bekomme, die natürlich entbesteuert ist, und ich habe auf der anderen Seite Aktien, die zum Beispiel einen Gewinn ausweisen, und ich verkaufe die Anleihen im gleichen Jahr wie die Aktien, dann wird hier der Ertrag und der Verlust genettet, wird gegengerechnet. Da könnte man sagen, dass es Sinn macht. Prinzipiell glaube ich aber trotzdem nicht, dass ich, wenn ich hier einen Coupon in der Höhe zum Beispiel von 6% bekomme und die Anleihe hat noch eine Laufzeit von 3 Jahren, dadurch aufgrund des Zinsniveaus müsste diese Anleihe einen Kurs haben von 118, 119. Ich werde in den nächsten 3 Jahren bei der Anleihe einen Kursverlust von 18% erfahren. Deswegen meine persönliche Meinung, ich würde diese Anleihe verkaufen und hier in konservative Aktien mit einer hohen Dividendenrendite investieren.
Dazu wechseln. Super, ja. Wir werden das der Julia ausrichten. Also durchaus mal anschauen, wie die persönliche Situation ist, wie die steuerlichen Rahmenbedingungen sind, um was für eine Anleihe sich im Detail heißt. Aber sollte es eine Anleihe sein mit hohem Coupon und einer entsprechenden Kursentwicklung, wäre deine Empfehlung einfach zu sagen, okay, verkauf die Anleihe und such dir einen konservativen Aktienwert zum Reinvestieren. Genau. Ich finde den Hinweis immer ganz wichtig, dass man einfach auch schaut, Reinvestition, weil es ist ja schön, wenn ich mein Geld woraus habe, freut uns immer dann wahnsinnig und dann sitzt man da.
Stimmt.
Ja, mit dem Sparschwein, das auf Abspeckkur ist und wohin jetzt mit dem Geld, das auch im Fokus zu behalten. Die Frage mit dem, was nun, ich glaube, es ist schon recht gut rausgekommen, dass eigentlich so das Thema der Inflation im Raum steht oder eben auch nicht. Denn wenn man sich so die klassischen Zutaten anschaut für eine steigende Inflation, so haben wir ja eigentlich viele der Rahmenbedingungen in den letzten Jahren erfüllt. Weil wir haben einen langen konjunkturellen Aufschwung gehabt, die Kapazitäten in der Industrie waren sehr ausgelastet. Wir haben eine Rekordbeschäftigung und eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Und dennoch kommt die Inflation nicht in Gang. Die Zentralbanken haben versucht, mit einer Geldschwemme hier einen Anreiz zu schaffen und trotzdem ist die Inflation weiter unter dem Ziel von 2% in der Kerninflation. Man kann beliebig streiten über Inflationskennzahlen, aber nehmen wir die jetzt mal an, dann ist die Inflation nicht dort, wo sie gewünscht ist. Was heißt das für den Ausblick? Wie kann es weitergehen?
Ich glaube, dass die Inflation deswegen auch nicht so anspringt, weil einerseits die Investoren auch vor den geopolitischen Risiken Angst haben. Einerseits Brexit, man weiß nicht, wie Brexit eigentlich auch die Europäische Union beeinflussen wird, die Handelskonflikte zwischen den USA und China und zusätzlich eben dadurch, dass ich bei den ganzen Sparzinsen keinen Ertrag habe, habe ich weniger Kapital zu kaufen, zu konsumieren und deswegen springt auch die Inflation nicht so richtig an.
trotz des niedrigen Zins, der ja eigentlich eher ein konsumfördernder und investitionsfördernde Rahmenbedingungen sind, ist die Investitionsfreude und das Konsumverhalten aufgrund von Unsicherheit nicht derart hoch, wie es sein könnte.
Absolut. Natürlich, wenn man auch zum Beispiel, wenn ich mir so anschaue in den Tageszeitungen, und da werden dann Artikel angeboten zu zinslosen Krediten und ich kann sie mir kaufen, springt einerseits das Konsumverhalten nicht so wirklich an, weil die Investoren und Konsumenten aber auch wirklich verunsichert sind und dadurch die Inflation nicht wirklich greift.
Nicht in dem Maße, ja. Ja. Wir haben jetzt schon null Zins. Ja, aus Bankensicht auch Negativzins. Im Anleihensegment haben wir auch gesehen, teilweise Negativzins. Wie kann es weitergehen? Ja? Also wirtschaftlich ist es schon immer so ein Rumor, kommt das nicht zu einem wirtschaftlichen Rückgang? Eigentlich wäre normalerweise die Reaktion, dann nochmal die Zinsen zu senken. Geht das oder bleiben wir bei Null-Zinspolitik? Was ist deine Meinung?
Wenn wir uns die Zinskurven ansehen, wird einfach nicht erwartet, dass die Zinsen steigen. Ich komme aber aus einer Generation, wo mir noch bewusst war, 6-7% Zinsen, also wirklich ein Ertrag, wo man was konsumieren konnte. Und es ist gar nicht so lange her, das war so 2008, 2009, wo wir Zinsen zwischen 4-5% im Euro-Bereich hatten. Mhm. Wenn ich aber mit Studenten spreche, die in einer jüngeren Generation, also jüngere Generation aufgewachsen sind, die kennen diese Zinsverhältnisse überhaupt nicht mehr. Und wer weiß, vielleicht begeben wir uns wirklich in ein Zeitalter vergleichbar mit Japan, dass ich über Jahrzehnte einfach wirklich tiefe Zinsen habe.
Also diese innere Haltung, es müssen ja wieder steigende Zinsen sein, ist vielleicht ein Dogma, was es gilt zu überdenken und dass wir langfristig im Niedrigzins bleiben.
Einerseits das, dass es wirklich möglich sein kann, dass ich über die nächsten Jahre und speziell die nächsten 3-4 Jahre zeigt die Zinskurve überhaupt nicht eine Erhöhung der Zinsen. Aber auf der anderen Seite wieder auf die Julia zurückzukommen, wo sie gefragt hat, es gibt doch, wenn die Zinsen steigen und Anleihen sind nicht risikolos. Ich habe einerseits das Kreditrisiko, aber auch das Duration-Risiko. Mhm. Das bedeutet, wenn die Zinsen dann doch steigen sollten, dann verliert die Anleihe an Wert. Und deswegen Gewinne mitzunehmen, ist immer eigentlich ein guter Schritt auch gewesen, hier wiederum Gewinne mitzunehmen und in dem Fall dann vielleicht in eine andere Assetklasse zu investieren. Und man spricht auch, dass Dividenden der neue Zins sind, und es wird hier sehr kontroversiell darüber diskutiert, dass man hier Anleihen nicht mit Aktien vergleichen kann, weil Anleihen sind ein Forderungswertpapier, Aktien sind ein Beteiligungswertpapier. Aber nichtsdestotrotz schaut natürlich der Anleger, wo kann ich noch Renditen erwirtschaften.
Also ich sehe schon, wir werden spannende Wochen und Monate vor uns haben. Ich bin gespannt, wie so im Rückblick in den nächsten 5 Jahren wir dann die Zinskurve betrachten werden. Ich bin ja auch eher jemand, der die Haltung hat, möglicherweise haben wir jetzt einfach eine Phase von sehr langen, sehr niedrigen Zinsen. Was natürlich heißt, einige der bisher gelernten Aspekte am Anleihen- und am Anlagemarkt ein bisschen zu überdenken. Da war jetzt auch viel Neues sehr kompakt beisammen. Ich sage einfach mal danke, wir haben gehört, dass im Rahmen des aktuellen Zinsumfeldes es durchaus Sinn macht, vielleicht den einen oder anderen Anleihengewinn zu realisieren und den auch in Dividendenaktien zu investieren, die natürlich gut und solide ausgewählt werden. Wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir immer auch das unternehmerische Risiko haben. Ich habe einiges zum Nachdenken mitgenommen und denke, es passt mal ganz gut, hier Schluss zu machen, auch wenn ich mir sicher bin, dass das Thema Nullzinspolitik noch sehr viel Diskussionsraum gibt. Ich habe heute schon erwähnt und du hast es selber auch in einigen Punkten wiedergegeben, Finanzbildung ist was dir besonders am Herzen liegt. Und ich finde, das zeigt auch sehr schön der Slogan deiner Sommerakademie: Bildung ist der beste Anlegerschutz. Was steckt denn hinter der Sommerakademie?
Hinter der Sommerakademie steht hier ein Programm, das organisiert wird von der WIFI Wien und von der Wiener Börseakademie, wo hier nicht nur Anleihen, sondern eben auch Aktien oder Dividendenstrategien oder auch Fonds dem breiten Publikum dargestellt werden. Und wie wir gesehen haben und wie wir auch aus dem Gespräch gesehen haben, hier die klassische Sparform des Österreichers mit dem Sparbuch oder mit dem Bausparvertrag, dass man sich hier über andere Assetklassen, andere Investitionsmöglichkeiten informieren sollte, weil es eben doch wahrscheinlich in den nächsten Jahren so sein wird, dass ich bei den klassischen Formen der Veranlagung mit Bausparen und mit Sparbuch einen sehr, sehr geringen bis keinen Ertrag generieren wird können.
Und immer die unsichtbare Inflation, ja,
sie die ist noch
da,
dazu kommt.
Ja, gering aber doch. Ja. Also ich habe es mir ausgerechnet, auf Basis der Kerninflation der letzten 10 Jahre hat man am Sparbuch 11,7% verloren.
Und das ist doch einiges. Ja. Das ist doch einiges. Und wenn man dann vergleicht, okay, hier verliere ich 11,11% und auf der anderen Seite, ja, dann habe ich noch immer eine gewisse Volatilität, kann ich hier dann riskieren, wo ich aber bei den Renditen einen Ertrag bekomme bei der Dividende.
Also höchste Zeit ein bisschen, sich mit den eigenen Finanzmarktkenntnissen auseinanderzusetzen und genau. einmal da rein zu investieren, um zu schauen, wie man dann weitermachen kann. Sommerakademie, da eine tolle Möglichkeit. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Damit sind wir am Ende für heute. Ich sage nochmals vielen Dank, Gerald, für deine Zeit und deinen Input.
Vielen Dank, Birgit. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und das war ein sehr angenehmes Gespräch.
Das war unser Expertentalk rund zum Thema Anleihen und Nullzins. Nochmals kurz zusammengefasst die Empfehlungen von Gerald. In den kommenden 3 bis 5 Jahren sieht Gerald keine Änderung im Zinsniveau. Eine Entwicklung wie in Japan mit jahrzehntelangen Nullzins und Niedrigzins sieht er durchaus als möglich. Seine 3 Empfehlungen: In Abhängigkeit von der individuellen Anlagestrategie und der steuerlichen Behandlung durchaus Kursgewinne in Anleihen realisieren. Für die Reinvestition bzw. als Investition empfiehlt Gerald solide Dividendenaktien statt Unternehmensanleihen. Privatinvestoren sollten derzeit das Sparschwein mit Nullzins gegenüber Staatsanleihen mit hoher Bonität, aber niedriger Verzinsung vorziehen. Zu den Empfehlungen von heute ein wichtiger Hinweis. Alle Tipps, die ihr hier von uns erhaltet, sind Empfehlungen und spiegeln immer die Marktmeinung von Experten wider. Auf keinen Fall sind die Tipps als Ersatz für eine individuelle Anlageberatung zu verstehen. Du willst am Laufenden bleiben? Dann hol dir auf www.mindset-money.at unseren Newsletter. Damit sicherst du dir weitere Bausteine für kluge Anlageentscheidungen.
In 14 Tagen hören wir uns wieder. Passend zur Vorweihnachtszeit nehmen wir die Bedeutung von Märchen und Geschichten in der Geldanlage genauer unter die Lupe. Bis dahin, investiere in deine Entscheidungen. Und wir zwei sagen Tschüss für heute.
Tschüss.
Ciao.